Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Gemeinsam mit ihrer Weggefährtin Katharina von Siena gehört Birgitta von Schweden zu den herausragenden Frauen des Spätmittelalters und zu den wichtigsten weiblichen Heiligen der römisch-katholischen Kirche. Die tiefreligiöse Birgitta war Kirchen- und Papstkritikerin, Friedensbotschafterin und Gründerin einer Klostergemeinschaft. Ihr Erlöserorden, besser bekannt als Birgittenorden, existiert noch heute und zählt weltweit rund 600 Schwestern. Auch als Mystikerin hat Birgitta von Schweden eine große Bedeutung. Ihre mahnenden Briefe sind auf hunderten Seiten überliefert. Sie geben Zeugnis von einer Frau, die unermüdlich gegen Missstände kämpfte. Alfred Schmitz erinnert an die heilige Birgitta von Schweden, die ziemlich genau vor 650 Jahren gestorben ist und die 1303 als Birgitta Birgas Dotter in der schwedischen Provinz Uppland geboren wurde.
Birgitta stammt aus einer einflussreichen und christlichen Familie. Ihr Vater ist Richter, Großgrundbesitzer und Mitglied des Königlichen Reichsrates, ihre Mutter eine nahe Verwandte des schwedischen Königshauses. Schon als junges Mädchen spricht Birgitta davon, spirituelle Visionen zu haben. Direkt von Gott, Maria und Jesus erhalte sie Offenbarungen, wie sie sagt.
Meine Tochter, die ich mir erwählt habe und mit der ich in meinem Geist rede, liebe du mich von deinem ganzen Herzen, mehr als alles andere auf der Welt, und setze auch meinen Willen vor deinen.
Diese Botschaft, die sie als göttliche Botschaft erlebt, wird wegweisend für Birgitta. Durch sie fühlt sie sich berufen, nach Gottes Willen zu leben und zu seinem Sprachrohr auf Erden zu werden. Birgitta ist knapp 14 Jahre alt, als man sie mit dem jungen Adligen Ulf Gudmarsson verheiratet. Sie entwickelt sich zu einer selbstbewussten Ehefrau, die großen Einfluss auf ihren Mann hat, ihn wie auch ihre 8 Kinder dem christlichen Glauben nahebringt. Als Birgitta 32 Jahre alt ist, beruft König Magnus die kluge Frau an seinen Hof. Dazu die Religionsphilosophin und Birgitta-Biografin Beate Beckmann-Zöller.
Sie sollte vor allen Dingen die junge Königin erziehen. Die war erst 15 Jahre alt. Sie kam aus Belgien, aus Flandern und sprach kein Wort Schwedisch. Und sie kannte eben auch keine Sitten und Gebräuche des Landes. Das heißt, Birgitta war eine wichtige Frau am Hof. Sie hat vor allen Dingen auch Gesetzgebungen mit beeinflusst, dass es keine grausamen Steuereintreiber geben darf. Also Gesetze, die doch mehr nach christlichen Gesichtspunkten verändert wurden, die gehen auf die Beratung von Birgitta von Schweden zurück.
Je älter und reifer Birgitta wird, desto konkreter werden ihre Visionen. Sie erfährt sich als von Gott beauftragt, Missstände innerhalb der Kirche anzuprangern und die allzu weltlich agierenden Kleriker auf den Weg des Glaubens zurückzuführen. Keine leichte Aufgabe für eine Frau in der von Männern dominierten Welt des Spätmittelalters. Dazu Christoph Dartmann, katholischer Theologe und Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Hamburg.
Es gibt für Frauen kein kirchliches, kein religiöses Amt, das durch das Amt so etwas legitimiert. Birgitta kann versuchen, dass man ihr glaubt, dass sie eine authentische Stimme Gottes ist, dass diese Visionen echt sind, dass sie wirklich von Gott stammen und zum Beispiel nicht vom Teufel eingespielt werden oder so etwas. Und wenn man ihr das abnimmt, dann kann sie in Gottes Auftrag sprechen.
Schon als Kind hatte sich Birgitta an ihren Beichtvater gewandt und ihm von ihren Visionen berichtet. Nun sucht und findet sie die Fürsprache einflussreicher Kirchenmänner, darunter auch die Fürsprache des renommierten schwedischen Theologen Matthias von Linköping. Beate Beckmann-Zöller.
Sie war tatsächlich von Männern umgeben, von Gelehrten, die sie sozusagen auch geschützt haben, die immer wieder ihre Rechtmäßigkeit erklärt haben, wie eben der Matthias von Linköping, der sagt, ja, es ist unwahrscheinlich, dass Gott durch eine Frau spricht, aber durch diese Frau spricht er ganz gewiss. Und man hat eben also schon zu ihren Lebzeiten geprüft, was sie für Offenbarungen hat und die tatsächlich für rechtmäßig und rechtgläubig empfunden. Und diese positiv eingestellten Theologen haben es geschafft, sie gegen Angriffe zu schützen. Einerseits hat man Frauen verfolgt und mundtot gemacht. Andererseits konnten Frauen, ja, wo man dann die Authentizität auch erkannt hat der christlichen Botschaft, die hatten dann tatsächlich auch Freiräume, die doch sehr erstaunlich sind.
Um ihren Glauben zu stärken, unternimmt Birgitta mit ihrem Mann ausgedehnte Pilgerreisen. 1338 führt ihr Weg nach Trondheim zum Schrein des heiligen Olaf, damals einer der wichtigsten Wallfahrtsorte im nördlichen Europa. Der Norweger König spielte im 11. Jahrhundert eine zentrale Rolle bei der Christianisierung Skandinaviens. 1341 machen sich Birgitta und ihr Mann per Schiff, Pferd und zu Fuß auf den langen Weg nach Santiago de Compostela. In Frankreich erleben sie hautnah die Schrecken der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen englischen und französischen Truppen. Ein Schlüsselerlebnis für Birgitta. Einige Jahre später, nach dem frühen Tod ihres Mannes, siedelt sie nach Rom über und schreibt dort, einer Offenbarung folgend und im Namen Gottes, einen harschen Brief an Papst Clemens VI., der unter dem Schutz des französischen Königs in Avignon residiert.
Ich werde dich dafür verantwortlich machen, weil du so pflichtvergessen müde geworden bist, Frieden zwischen den Königen zu stiften und für den einen Partei ergriffen hast. Und es soll auch nicht vergessen sein, wie viel Gier und Ehrgeiz deiner Zeit in der Kirche herrschte und zugenommen hat und dass du viele Dinge hättest reformieren und bessern können, was du, Liebhaber des Fleisches, nicht gewollt hast.
Birgitta kann es wagen, solche kritischen Worte an den Papst zu richten, weil sie von einflussreichen Klerikern als Sprachrohr Gottes anerkannt und bestätigt wird. Diese große Rückendeckung legt die Vermutung nahe, dass Birgittas Popularität damals von innerkirchlichen Reformkreisen gezielt gefördert und genutzt wird. Christoph Dartmann, Professor für mittelalterliche Geschichte.
Man kann solche herausragenden Frauen wie Birgitta von Schweden auch durchaus als Stars ihrer Zeit betrachten. Sie hatten eine hohe Prominenz eben durch ihre Tätigkeit, durch die Wahrnehmung von anderen. Besonders stark ist es dort, wo die großen Orden, also Franziskaner oder Dominikaner, eine Person anerkannt und promoted haben. Denn innerhalb dieser Orden reisten die Mönche regelmäßig durch weite Regionen Europas und konnten dadurch so eine Person bekannt machen.
In ihrer Wahlheimat Rom wird der Mönch und spanische Bischof Alfonso Fernández Pecha zu einem engen Vertrauten Birgittas. Mit ihm und mit der um einige Jahre jüngeren Katharina von Siena bildet Birgitta eine Art Interessensgemeinschaft, die im Krieg zwischen Frankreich und England vermitteln, für innerkirchliche Reformen eintreten und den Papst zur dauerhaften Rückkehr von Avignon nach Rom bewegen möchte. 3 Jahre nach Birgittas Tod kehrt der damals amtierende Papst dann auch wirklich nach Rom zurück. Allerdings kommt es schon unter seinem Nachfolger zu einem Schisma, als in Avignon ein Gegenpapst gewählt wird. Auch wenn Birgitta von Schweden und Katharina von Siena nicht all ihre Ziele erreichen können, so prägen die beiden Weggefährtinnen ihr Umfeld durch fortschrittliches Denken und können damals zumindest Impulse zur Erneuerung der Kirche geben. Christoph Dartmann.
Was bei Birgitta von Schweden und Katharina von Siena spannend ist, dass sie normalerweise als Frauen, die ein religiöses Leben suchen, hätten in ein Kloster gehen müssen. Dann hätten sie eben häufig in der Klausur gelebt und wären dann auch durch einen Orden kontrolliert worden, hätten ein sehr geregeltes Leben gehabt. Beide sind stattdessen mit einigen Frauen und Männern unterwegs, fast wie so eine religiöse WG im Prinzip.
Diese Form von religiöser und intellektueller Wohngemeinschaft, zu der sich später auch Birgittas Tochter Katharina gesellt, wird für Birgitta zur Idealvorstellung klösterlicher Gemeinschaft. 1346 gründet sie, einer ihrer Offenbarungen folgend, den Erlöserorden, heute besser bekannt als Birgittenorden.
Solche gemischtgeschlechtlichen Klöster finden sich immer wieder in Reformbewegungen, also etwa auch im 12. Jahrhundert werden solche Gemeinschaften gegründet. Sie greift dieses Reformmotiv wieder auf. Die idealistische Vorstellung ist, dass die Äbtissin so eine ähnliche Funktion wahrnimmt wie Maria für die gesamte Kirche, so eine mütterliche Leitungsverantwortung und dass der eigentliche Leiter des Ordens Christus sei. Institutionell war die geistliche Aufsicht bei den Bischöfen. Das ist für diesen Orden sehr auffällig, weil andere Ordensgemeinschaften häufig versuchen, die geistliche Aufsicht ordensintern zu lösen.
Heute existieren noch drei Klöster des Birgittenordens mit direktem historischen Bezug zu ihrer Gründerin. Eines davon im schwedischen Vadstena. Dort befinden sich die Gebeine dieser außergewöhnlichen Frau des Spätmittelalters, die am 23. Juli 1373 zurückgekehrt von einer Pilgerreise ins Heilige Land in Rom stirbt. »1391 wird Birgitta von Schweden von Papst Bonifatius IX. Heilig gesprochen. Das Kloster von Vadstena, wo Birgittas Tochter Katharina das Vermächtnis ihrer Mutter bis 1381 als Äbtissin weiterführt, ist heute nicht nur für Katholiken wichtig, sondern auch für viele Protestanten. Christoph Dartmann, katholischer Theologe und Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Hamburg.
Es ist eine Frage, ob die verschiedenen neuzeitlichen Konfessionen es schaffen, Birgitta so umzudeuten, dass es zu ihren Interessen passt. Also aus protestantischer Perspektive kann man zum Beispiel die Kritik an Päpsten als Kritik am Papsttum umdeuten und kann sie deswegen sehr gut sozusagen als Vorläuferin der Reformation zum Thema machen.
1999 wird Birgitta von Schweden von Papst Johannes Paul II. Zur Patronin Europas erklärt. Diese besondere Würdigung wurde bis heute nur 6 Heiligen zuteil, die aus katholischer Sicht inspirierende Vorbilder für die nationale, kulturelle und geistliche Vielfalt Europas sind. Darunter auch eine bedeutende Frau des 20. Jahrhunderts, Edith Stein.
Von Birgitta bis Edith Stein, Patroninnen Europas, Alfred Schmitz blickte zurück auf eine starke Frau, auf Birgitta von Schweden, die vor 650 Jahren gestorben ist in ihrer Wahlheimat Rom.